Deutschlandfunk Interview.
Die Lage in Belarus bleibt unübersichtlich. Ein Leitmotiv der Führung in Minsk waren in dieser Woche Verhaftungen der Spitzen der Oppositionsbewegung. Und dennoch gingen immer wieder Menschen friedlich gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße, um gegen dessen vermuteten Wahlbetrug im August zu protestieren. Am Telefon ist Gwendolin Sasse. Sie ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, ein vom Auswärtigen Amt unterstütztes Studienzentrum in Berlin. Guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Gestern wurde der Anwalt Maxim Snark als einer der letzten des oppositionellen Koordinierungsrates in Belarus festgenommen. Die Oppositionszentrale wurde geschlossen. Ist das Ende der koordinierten Opposition in Belarus?
Ich glaube nicht, dass das Ende der Oppositionsbewegung ist. Der Koordinationsrat ist größer als das Präsidium. Das Präsidium ist jetzt bis auf die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch entweder aus dem Land gebracht oder in Untersuchungshaft in Gefängnissen. Aber der Koordinationsrat schließt darüber hinaus eine breite Anzahl von Persönlichkeiten in Belarus ein. Und ich glaube, dass sich aus diesem Kreis neue Führungsköpfe finden werden, die versuchen werden, diese Bewegung auch fortzuführen. Man muss auch noch hinzufügen, dass trotz dieses Präsidiums und trotz dieses Koordinationsrats diese Massenmobilisierung, die wir nun seit fast 6 Wochen sehen, nicht stark strukturiert ist. Und deshalb lässt sie sich sowohl von Lukaschenko schwer unterdrücken und sie lässt sich auch jetzt nicht meines Erachtens durch das gezielte Herausnehmen dieser Führungspersönlichkeiten wirklich im Zentrum treffen.
Dann schauen wir noch kurz auf eine hier mittlerweile sehr prominente Oppositionelle, Maria Kolesnikova. Ihr wird ja nun offenbar Verschwörung zum Umsturz nahegelegt, vorgeworfen. Was hören Sie über die Situation dort?
Ja, der Fall Kolesnikova war der dramatischste bisher. Sie sollte in die Ukraine verschleppt werden. Sie hat sich dem widersetzt. Jetzt wissen wir seit gestern, dass sie in Untersuchungshaft sitzt. Sie wurde bedroht. Sie wurde auch damit bedroht, sie umzubringen, Gewalt anzuwenden. Und jetzt sieht sie sich dieser Klage der Machtergreifung gegenüber. Das ist natürlich, wie wir auch aus den vielen Bildern ihrer Art bei den Protesten aufzutreten wissen, völlig an den Haaren herbeigezogen und es kann im Moment eigentlich nur die Wirkung haben, dass die Proteste weiter gestärkt werden. Also wie auch zuvor bei verschiedenen Verhaftungswellen und diesen Anschlägen und Klagen jetzt gegen Führungsköpfe der Opposition hat es eigentlich immer nur den gegenteiligen Effekt haben können und das wird auch diesmal der Fall sein.
Sie haben ja selbst kurz nach den umstrittenen Wahlen in Belarus Mitte August im ZDF argumentiert, dass es sich um einen Volksaufstand handeln könnte, der zum Ende der Amtszeit Lukaschenkos führen könnte, denn er habe sich sehr weit von den Interessen der Bevölkerung entfernt. Sehen Sie das immer noch so?
Das sehe ich immer noch so. Wir haben seitdem gesehen, dass es wirklich eingetreten ist, dass es eine breite gesellschaftliche Mobilisierung von unten gegeben hat und dass es sie immer noch gibt. Zum Teil sind einige Bevölkerungsschichten, wie zum Beispiel die Arbeiter aus staatlichen Betrieben, etwas weniger sichtbar, weil sich für sie aus wirtschaftlichen Gründen ein Streik nicht weiter persönlich finanzieren lässt. Aber sonst sind nach wie vor verschiedene Altersgruppen und verschiedene Schichten der Bevölkerung immer wieder regelmäßig auf der Straße, insbesondere an den Wochenenden. Das heißt, die Gesellschaft hat dem Lukaschenko-System und Lukaschenko selbst die Legitimität entzogen. Das heißt aber noch nicht, dass wir wissen, wie die Situation vor Ort wirklich ausgehen wird. Viel hängt jetzt vor allem von Russlands Rolle ab.
Russland, Sie sprechen es an, das spielt eine zentrale Rolle für die Politik in Belarus. Zu Beginn der Proteste hatte Präsident Putin seinem Amtskollegen Lukaschenko Unterstützung zugesagt, aber Dialog angemahnt. Diese Woche war zunächst ja von einem möglichen Zusammentreffen der beiden die Rede gewesen, dazu gibt es aber keine Erkenntnisse. Sehen Sie Anzeichen, dass insgesamt die russische Unterstützung für Lukaschenko mittlerweile bröckelt?
Zum einen kam diese Unterstützung, die rhetorische Unterstützung, zunächst auch zögerlich. Dann hat Putin sehr klar in den Raum gestellt, dass unter bestimmten Bedingungen Reserveeinheiten aus dem Sicherheitsapparat Russlands bereitstehen würden, um gegen Chaos im Land vorzugehen oder auch gegen Provokationen, so hat er es genannt, aus dem Ausland. Darüber hinaus hat er sich auch jetzt wieder zurückgehalten und spielt eigentlich auch damit, sich seinen Einfluss zu erhalten. Aber es sind ihm auch offensichtlich die Kosten eines russischen massiven Eingreifens in Belarus bewusst. Und er würde würde die Bevölkerung, die Gesellschaft gegen Russland aufbringen, und das ist sie bisher nicht. Das heißt, auch Putin müssen die Kosten bewusst sein, aber dennoch hat er gar kein Interesse daran, dass das System Lukaschenko, nicht unbedingt die Person Lukaschenko, aber das System Lukaschenko fällt. Denn das hat auch Auswirkungen auf sein eigenes System und seine eigene Legitimität.
Sie haben es angesprochen, die Opposition in Belarus ist schillernd. Allerdings wurde von den allermeisten betont, sich in den Protesten eben nicht gegen Russland zu richten, sondern gegen Lukaschenko. Wäre ein vom Kreml orchestrierter Austausch der Staatsführung also ein Weg, den Russland anstrebt?
Das ist durchaus eine Möglichkeit. Also neben einer wirklich massiveren auch Gewaltanwendung mit Russlands Unterstützung ist das weiterhin eine Möglichkeit. Und es wird von Putin abhängen, ob Lukaschenko sich auf diesen Weg einlässt. Momentan sehen wir dafür noch keine Anzeichen, aber vielleicht wird auch ein Gespräch, wenn es stattfindet, ein direktes Gespräch in Moskau genau sich um solche Fragen drehen.
Würde das denn von der Oppositionsbewegung akzeptiert werden? Denn das wäre ja eine klare Einmischung von außen.
Viele führende Personen der Oppositionsbewegung haben das immer wieder gefordert. Also darunter auch die Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja, Kolesnikova. Sie haben ganz bewusst nach einem Verhandlungsweg mit Lukaschenko oder mit Leuten aus seinem direkten Umfeld gebeten. Das heißt, ich sehe dafür Potenzial, dass man sich darauf einlassen würde. Aber momentan zeichnet sich das konkret noch nicht ab. Es ist also eine Möglichkeit, wenn im Kreml gedacht wird, dass das die bessere Option wird, dann wäre das möglich, sich das vorzustellen.
Staatschef Lukaschenko hatte ja zuletzt russischen Medien ein Interview gegeben. Dort deutete er einerseits einen Amtsverzicht und Neuwahlen an, andererseits kritisierte er die Opposition sehr hart. Er will nicht mit ihr sprechen und er will vor Neuwahlen die Verfassung ändern. Was machen Sie aus all diesem?
Es ist schwer zu lesen. Es ist wirklich eine Gemengelage und es klangen in der Tat ein paar Dinge an, wie ein Satz, vielleicht bin ich schon zu lange im Präsidentenamt, aber dann die Bedingungen, die er dann aufgestellt hat für einen möglichen Weg über Verfassungsänderung im nächsten Jahr zu einem neuen System, das wirkte doch stark wie ein Versuch, Zeit zu gewinnen. Und darauf wird sich die Opposition, wird sich auch die Gesellschaft kaum einlassen können. Aber vielleicht kann man es auch als ein Anzeichen lesen, dass es durchaus eine Option ist, die schon mit Putin diskutiert wurde.
Die EU-Außenminister hatten sich ja schon vor 2 Wochen informell auf konkrete Sanktionen gegen Personen aus der belarussischen Führungsriege verständigt. Nun scheint aber offenbar Zypern die konkrete Umsetzung zu blockieren. Wird die EU in Belarus da überhaupt noch als wichtiger Akteur wahrgenommen?
Sie wird von der Opposition und von der Gesellschaft insbesondere als eine Kraft gesehen, die im Moment das Thema immer wieder in der Öffentlichkeit hält. Das ist wichtig. Sie wird auch gesehen durch das Verurteilen der manipulierten Wahlen, der Gewaltanwendungen. Aber die EU hat sich sehr schwer getan und tut sich weiterhin schwer mit einer Antwort auf die Situation. Und in Belarus hat man, glaube ich, wenig Hoffnung, dass die Aktionen der EU konkret vor Ort momentan die Lage verändern könnten. Man hat sich auf eine kleine Anzahl von personenbezogenen Sanktionen einigen können. Bisher die genaue Liste kennen wir noch nicht. Lukaschenko ist da nicht da drauf. Man wollte einen möglichen Verhandlungsweg mit ihm nicht vorzeitig den Weg verstellen. Einige EU-Länder, darunter die baltischen Staaten, sind weitergegangen, haben weitere Sanktionen erlassen. Also es gibt auch jetzt eine Mischung aus EU-Maßnahmen und anderen bilateralen Maßnahmen. Aber vor Ort war die EU anders als in der Ukraine nie so stark präsent bisher und ist also auch in ihrer direkten Möglichkeit, Einfluss auszuüben, begrenzt. Aber wenn ich noch hinzufügen darf, jetzt verknüpfen sich auch der Giftanschlag auf Nawalny mit der Situation in Belarus. Und in diesem Fall, im Fall Nawalny, werden jetzt schon eine Ausweitung der Sanktionen, vielleicht auch einen größeren Personenkreis, vielleicht auch Kontensperrungen für Leute aus dem Umfeld Putins diskutiert und sogar ein Baustopp von Nord Stream 2 diskutiert. Und das könnte natürlich im Hintergrund diese beiden Themen noch stärker verknüpfen.
Gwendolin Sass, wir müssen leider einen Punkt setzen. Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Vielen Dank.